Hey. Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Zweite Etappe der Deutschlandtour 2018. Wir fassen zusammen hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Mein Name ist Malte Asmus und wir blicken zusammen mit dem Kollegen Felix Mattis von radsportnews.com auf diese zweite Etappe. Der ist vor Ort im Zielort in Trier. Hallo Felix.
Servus Malte, schönen guten Abend.
Ja, das war eine richtig spannende Etappe heute. Es war ja auch die Königsetappe dann am zweiten Tag der Deutschlandtour, die schon ausgefahren wurde. Es ging über 197 Kilometer von Bonn nach Trier und hatte vor allen Dingen dann die Entscheidungsphase kurz vor Schluss. Da wurde es richtig, richtig spannend auf den letzten Kilometern und es war insgesamt ein wirklich toller Tag und Pascal Ackermann hat es eigentlich ganz treffend auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich die Etappe heute folgendermaßen bezeichnet.
Das war mal ein richtiges Männerrennen, sage ich mal so heute.
Es war ein Männerrennen. Felix, war es für dich auch ein Männerrennen heute?
Ja, also es war tatsächlich so schwer, wie es ausgesehen hat auf dem Profil. Also sie haben es stark gefahren, die ganzen Teams haben es richtig schwer gemacht. Und ja, wenn man den Begriff benutzen möchte, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil das suggeriert, dass Frauen kein hartes Rennen fahren können, aber was natürlich ein bisschen schwierig ist, sowas zu sagen, deswegen finde ich den Begriff schwierig, aber wenn man den Begriff bemühen möchte und oder sagen will, dass es ein hartes Rennen war, dann auf jeden Fall, ja.
Und es war ein Rennen, bei dem am Ende Maximilian Schachmann die Nase vorn hatte, der junge Deutsche von Quickstep Floors, der hat sich den Etappensieg geholt und er hat sich nicht nur den Etappensieg, sondern auch momentan das rote Trikot des Gesamtführenden geholt nach dieser Etappe. Wir lassen ihn auch mal kurz zu Wort kommen und dann steigen wir in die Analyse ein.
Ja, es ist für mich was ganz Besonderes. Ich wollte wirklich gut hier fahren, das war ein großes Ziel für mich, aber es sind natürlich nur vier Etappen. Die erste fiel schon mal weg für mich, also so drei Chancen und das ist jetzt auch nicht unglaublich viel. Und ich freue mich umso mehr, dass ich heute keinen großen Fehler erlaubt habe und auch die Beine habe, um das jetzt wirklich zu machen.
Also ein überglücklicher Maximilian Schachmann nach seinem Coup auf der zweiten Etappe, auf dieser Königsetappe der Deutschlandtour von Bonn nach Trier. 197 Kilometer, ich habe schon gesagt, wurden heute ausgefahren. Und kurz vor Schluss, Felix, da gab es eine vierfahrerstarke Spitzengruppe, die dann das Rennen unter sich ausgemacht hat. Aber so die richtige Attacke, die kam 6,5 Kilometer vor dem Ziel.
Ja, genau. Tom Dumoulin hat eben die Attacke geritten oben auf dem Petrisberg am Ende des letzten Anstiegs, wo es dann so ja fast flach, leicht ansteigend, dann wieder leicht abschüssig erstmal noch ein bisschen weiter ging. Und da hat er eine Attacke von BMC, von Damiano Caruso quasi gekontert und das war die rennentscheidende Antritt, nachdem vorher schon diverse Attacken gegangen waren. Und und Schachmann hat gesehen, dass Dumoulin geht und hat sich gedacht, okay, also den darf man nicht fahren lassen, der ist so stark, der kann als starker Zeitfahrer das auf jeden Fall alleine dann durchziehen. Schachmann ist dann hinterher, hat die Lücke geschlossen und dann sind sie zu zweit die Abfahrt nach Trier runter gefahren, wobei da dann Dumoulin nicht mehr ganz so viel mitarbeiten wollte wie Schachmann. Also Dumoulin hat ein bisschen auf die Bremse gedrückt quasi und dadurch kam dann von hinten Moritz ran und dann ja ganz kurz vorm Ziel auf dem letzten Kilometer auch Nils Pollitt noch heran, der ist dann sofort weitergesprungen hat attackiert, hat einen langen Sprint quasi gefahren und den wiederum hat dann Schachmann genutzt quasi als seinen Anfahrer. Also Schachmann hat gesehen, dass Pollitt geht, ist sofort hinterher, hat die Lücke geschlossen und dann 200 vor Ziel selbst seinen Sprint angezogen und sich dann gegen Mohoric gerade noch auf der Linie verteidigt, um die Etappe zu gewinnen. Es war besonders beeindruckend, wie Schachmann das in der Pressekonferenz analysiert hat, dass er wie analytisch stark er schon in seinem jungen Alter irgendwie ist, dass er gesagt hat, ja, also ich habe gesehen, Pollitt kommt, ich wusste, Pollitt muss gehen, ich gehe hinterher. Und dann bin ich 250 vor Ziel schon dran, habe nochmal Zeit, kurz zu verschnaufen, um dann anzutreten. Das muss man erstmal auf die Reihe bekommen, als junger Fahrer, das taktisch so umzusetzen und dann auch zu sagen, ja, ich bin jetzt in dem Moment, wo er ans Hinterrad von Pollitt geht, dann auf die Meteranzeige neben der Straße zu schauen und zu sagen, okay, ist noch ein Tick zu weit, ich muss noch kurz warten. Ja, da hat perfekt, ein perfektes Finale gefahren, muss man schon sagen.
Wir können auch mal reinhören in die Analyse von Schachmann.
So um die 20 Kilometer von dem Ziel konnte sich ein Elfmann eine starke Gruppe lösen. Wir hatten leider keinen dabei, von daher mussten wir ja, das Rennen in die Hand nehmen und das doch schließen. Ja, und als es dann in den Anstieg ging, da hat mich mein Teamkollege perfekt vorne abgeliefert und dann, ja, dann langsam hier. Ich habe mich gut gefühlt. Bin dann auch gleich die ersten Attacken mitgegangen und als ich mich dann umgedreht habe, habe ich gesehen, dass doch, da sind nicht mehr viele dabei. Ich habe gemerkt dann, dass ich das von vorne nicht regeln kann, deswegen habe ich mich noch mal ein bisschen zurückfahren lassen und dann habe ich gesehen, dass Tom Dumoulin geht und habe nicht lange gewartet, weil ich wusste, wenn er einmal eine Lücke hat, den holt man nicht mehr ein und ich bin dann angesprungen und dann haben wir es bis zum Ende haben wir ganz gut zusammengearbeitet. Er wollte nicht so richtig. Ich glaube, er wusste, dass er im Sprint die schlechteren Karten hat. Wurde dann am Ende nochmal spannend, als Martin Mohoric und Nils Boden von hinten kam. Ich bin froh, dass ich am Ende im Sprint sozusagen die Überraschungsattacke von Nils abfahren konnte und das Ding nach Hause gefahren habe.
Ja, das hat nochmal unterstrichen, was du eben gesagt hast, diese analytischen Fähigkeiten und die dann eben auch so wirklich toll ins Mikro reinzubringen. Das ist, klingt schon fast wie gedruckt. Er ist jetzt erst 24, aber eigentlich ist das schon fast ein Bewerbungsschreiben, um in Zukunft, die möglichst noch weit hinten liegt, irgendwann mal dann vielleicht auch fürs Fernsehen zu arbeiten.
Ja, vielleicht tatsächlich. Also Schachmann ist auf jeden Fall, er hat große Qualitäten, die allergrößten liegen halt tatsächlich auf dem Rad und das zeigt er im Moment beeindruckend in dieser Saison und schickt sich tatsächlich an, hier die Rundfahrthoffnung, die Deutsche zu werden, in einem Jahr, wo Lennart Kemner gesundheitsbedingt zu kämpfen hatte und Emanuel Buchmann natürlich auch sehr stark ist im Moment, der jetzt die Vuelta ja dann am Wochenende angeht. Aber Schachmann ist da auf jeden Fall auch da dabei und dann auch für die schweren Klassiker, für die hügeligen Klassiker in Ardennen ein Fahrer, was er im Frühjahr auch bewiesen hat. Und der ist vor allem einer, der genau weiß, was er kann. Das hat er auch in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er halt genau wusste, das kann er jetzt machen, das andere geht nicht. Also die Möglichkeit habe ich jetzt nicht, da die Werte zu treten, quasi, die es bräuchte, um die Gruppe jetzt da am Berg dann schon zu sprengen. Und also ist schon stark, wie er das dann, es wirkt fast so ein bisschen, als ob er das tatsächlich alles dann auf dem Rad berechnet. Und das ist schon beeindruckend, während andere ja immer so, wo man immer so sagt, ja, viele fahren so aus dem Bauch oder gucken auf den Computer, aber irgendwie er scheint da schon das auch mit sehr viel Überblick für sein Alter alles hinzukriegen.
Und mit diesem Überblick hat er dann eben diesen Etappensieg auch eingefahren, am Ende eben vor Matej Mohoric, und mit dem hast du nach dem Rennen auch gesprochen und der fasst die Schlussphase auch nochmal zusammen.
I tried 30k to go today with another 6 riders, but unfortunately Quickstep and Arjun Duzer pulled us back in the peloton before the last climb, so I was a little bit tired there, but I managed to bridge across to the two leaders, to Schachmann and Dumoulin. At the end in the sprint, Schachmann pipped me at the line, so I took second, but that's fine. I think we will try again tomorrow to win the stage.
Siehst du ihn morgen bei der nächsten Etappe als aussichtsreichen Kandidaten nach dieser Energieleistung, die er dann heute über Phasen eben auch gebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe zu den Kollegen, ich glaube Ruben Stark vom SID saß da neben mir, gesagt, als er vorne war oder schon an dem, bevor er vorne war, ist er ungefähr 30 vor Ziel, ist so eine Gruppe entstanden, wo er drin war mit 3 Bora-Fahrern, mit Ackermann, Schillinger und Rüdiger Selig. Da war er in dieser Gruppe und am Anstieg vorher schon nach Naurath saß er sehr gut vorne dabei, als Dumoulin da zum ersten Mal attackiert hat, Bardet nachgegangen ist und dann Mohoric an dritter Stelle. Da habe ich zu Ruben Stark vom SID gesagt, du, so wie der fährt, ich glaube, der gewinnt hier die Gesamtwertung. Und letztendlich ist er bis zum Ziel stark weitergefahren. Man muss halt eben bedenken, dass er diese Kraftanstrengung mit der Gruppe vorher schon hatte und dann trotzdem im Finale dabei war. Dann spricht für ihn halt auch, dass er ein extrem guter Abfahrer ist. Das weiß man schon seitdem er auf den Radar gekommen ist, als er 2013 die U23 WM in Florenz gewonnen hat. Da hat er diesen diesen Abfahrtsstil gezeigt, den man jetzt heute eigentlich einem Chris Froome zuschreibt, mit dem auf dem Oberrohr sitzen und dabei treten. Das hat er damals 2013 als U23-Fahrer schon gemacht. Und wie man ja, oder wie wir ja alle wissen, enden die Etappen hier bei der Deutschlandtour eigentlich alle mit einer Abfahrt, bis auf jetzt die erste gestern. Und das kommt ihm halt entgegen. So ist er ja auch an Schachmann und Dumoulin heute jetzt in Trier wieder rangefahren. Und da ist durchaus auch denkbar, dass er sich auf die Art und Weise dann vielleicht auch sogar absetzt an einem der nächsten beiden entscheidenden Tage. Und also es ist gut möglich, dass man von Mohoric hier noch was ganz Großes sieht. Allerdings, wie gesagt, Schachmann macht auch einen extrem starken Eindruck. Das wird wirklich spannend zwischen den beiden. Dann gibt's aber halt natürlich auch noch ein paar andere. Dumoulin scheint auch nicht nur zum Spaß hier zu sein.
Und die beiden, Moritz und Dumoulin, die haben nur 4 Sekunden Rückstand hinter Schachmann aktuell. Gut, es sind auch nur noch 2 Etappen, aber trotzdem, 4 Sekunden ist nicht die Welt. Da kann man wirklich dann ja auf den nächsten Etappen sicherlich noch was gut machen oder verlieren, je nachdem. Wen wir auch noch loben müssen, du hattest ihn vorhin angesprochen, Nils Pollitt. Der ist am Ende Vierter geworden und hatte auf der Schlussphase oder im Zielsprint dann auch noch ein kleines Problem.
100 Meter vor Ziel kam so ein kleiner Krampfansatz und ich musste mich nochmal hinsetzen, das war ein bisschen blöd und ja gut. Aber ich denke, ist jetzt eine gute Ausgangsposition für die Gesamtkette.
Ja, ein Krampf zur Unzeit, 100 Meter vor dem Ziel, da hätte auch deutlich mehr noch drin sein können.
Ja, schon, allerdings hat er natürlich auch die Lücke vorher schließen müssen und ist dann erst ganz kurz vor Schluss an die anderen drei ran und hat dann sofort gesehen, okay, es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt mich da hinten an die Gruppe dran setze, weil die gerade das Tempo drosseln, um den Sprint vorzubereiten. Und Pollitt ist jetzt keiner, der so super explosiv ist. Er ist schnell, allerdings vor allem, wenn es dann aus dieser Geschwindigkeit rauskommt, kann er dann schnell drücken. Also er ist ja auch ein sehr starker Zeitfahrer und hat genau seine Fähigkeit dann da umgesetzt, nämlich einfach dann quasi sofort zu gehen und sofort den Sprint anzuziehen lang. Und dann, ja, dann hat wahrscheinlich einfach von der Anstrengung vorher, vom Zufahren, von der Etappe insgesamt, dann, ja, hat es dann in die Beine gezogen. Ich weiß nicht, ob er ohne den Krampf ein besseres Ergebnis rausgefahren wäre, weil letztendlich, wenn er sagt, 100 Meter vor Ziel hat's gezwickt, 200 vor Ziel hat Schachmann den Sprint angezogen und Schachmann und Moritz sind dann an Pollitt vorbei. Also ja, ob es jetzt dann zum Etappensieg hätte wahrscheinlich dann trotzdem nicht gereicht. Vielleicht wäre er noch vor Dumoulin geblieben. Who knows? Aber ja, letztendlich trotzdem eine super starke Leistung, nachdem für das Team ja die Enttäuschung gestern war, dass Marcel Kittel scheinbar tatsächlich gesundheitliche Probleme hat, die er jetzt checken lassen möchte und deswegen nicht in den Sprint eingreifen konnte und jetzt Pollitt hier in Sachen Gesamtwertung tatsächlich gut dabei ist, Vierter insgesamt und ja, sieht so aus, als ob er auf jeden Fall hier ein starkes Resultat rausfahren kann fürs Team.
Und eine starke kämpferische Leistung und Attackenleistung hat heute dann auch der zweite vom gestrigen Tag nochmal gezeigt, nämlich Pascal Ackermann. Wir haben ja schon seine Einschätzung des Rennens ganz zum Anfang unseres Podcasts heute gehört, aber er hat auch ja letztlich nochmal wieder alles rausgeholt, hat sich sehr lange auch vorne mitgezeigt, war ja 25 Kilometer vor dem Ende auch noch in einer Führungsgruppe, bevor es dann auf die Schlussrunde ging.
Ja, Ackermann und Bora allgemein haben das sehr stark gemacht. Wusste, dass es schwer wird. Er kannte die Etappe ganz genau. Er ist das ja alles vorher schon mit dem Rad alles abgefahren. Oft sagt man ja, die Fahrer inspizieren bei der Tour de France die Bergetappen, indem sie abfahren. Ansonsten die meisten anderen Sachen schaut man sich halt auf Google Earth oder mit Street View oder so an. Da kriegt man ja schon einen sehr guten Eindruck. Aber er ist ja tatsächlich die ganzen Deutschland-Tour-Etappen selbst abgefahren mit dem Rad und hat sich das genau angeguckt und er wusste, wie es hier aussieht und er wusste auch, dass es hinten mit den Anstiegen schwer wird und dann haben sie tatsächlich, nachdem das Rennen halt schon früh schwer gemacht wurde und er weiß, dass er als Sprinter dann an den Bergen, wenn es so schnell ist, Probleme hat zu folgen, dann haben sie einfach aus der Not heraus quasi irgendwie eine Offensivaktion gestartet, indem sie einfach in einer der Abfahrten sich vors Feld gespannt haben, Tempo gemacht haben und auf einmal waren sie zu viert weg, 3 Bora-Fahrer und Moritz und waren dadurch dann mit ein bisschen Vorsprung in den letzten Bergwertungsanstieg nach Collingen reingefahren und das hat natürlich den Effekt, dass er dann, wenn er mit Vorsprung reingeht, dass er halt noch besser mit drüber kommt. Und so war es dann ja, er war tatsächlich noch in der siebenköpfigen Spitzengruppe, als es da über die Kuppe drüber ging. Und war deswegen im Finale sehr aktiv, sehr viel zu sehen. Und ja, dann am Ende Petrisberg war dann einfach ein bisschen zu viel, weil die guten Kletterer, die guten Hügelklassikerfahrer, ja, tatsächlich heute Rambazamba gemacht haben.
Er hat es folgendermaßen ausgedrückt.
Leider war dann der letzte Berg doch ein bisschen zu lang. Wir haben alles versucht heute und ich denke, wir können zufrieden sein mit dem, was wir geliefert haben und es hat einfach nicht gereicht.
So war dann seine Einschätzung nach dieser Etappe, die ja wirklich viel Spaß gemacht hat, heute die Etappe zu verfolgen bei den Kollegen der ARD beziehungsweise bei Eurosport, konnte man das ganze Jahr live dann auch im Fernsehen sehen. Wie hat dir die Begeisterung an der Strecke heute gefallen, Felix?
Ja, weiterhin gut auf jeden Fall. Ich hatte jetzt, also in Trier jetzt am Ziel war jetzt nicht so viel los wie gestern in Bonn. Aber das ist auch klar, kleinere Stadt. Und in Bonn war es noch besser gelegen, das Ziel eben am Hofgarten. Aber ich bin die erste Hälfte der Etappe bin ich tatsächlich mit dem Auto komplett auf der Strecke gefahren. Und es war in jedem Ort, waren die Leute draußen, immer an den Kreuzungen, an den Kreisverkehren, auch im Außerorts oder am Ortsrand war immer extrem viel los. Es wirkte so, als ob alle Schulen irgendwie zumindest mal Freistunden bekommen haben zu der Zeit, wo die Fahrer vorbeikommen sollten, dass die Kindergärten alle draußen waren. Also es waren sehr viele Kinder an den Strecken und die machen bekanntermaßen immer den meisten Krach. Also es war echt schön anzusehen. Hatte so ein bisschen Tour de France Feeling, auch wenn es natürlich nicht jetzt an die Massen rankommt, die jetzt bei der Tour de France auf der Straße stehen. Aber so ein bisschen das Feeling, so dass tatsächlich in den Orten die Leute draußen sind und auf die Uhr gucken und wann kommen die Fahrer. Ich war dann an der Tankstelle, habe ich angehalten und da haben sie mich dann gefragt, ja, wie lange dauert es denn jetzt noch? Und dann ist er, ja, eine Viertelstunde müssten sie da sein. Und dann sagt, ja, aber dann kommt gar keine Werbekarawane, also weil die gibt's hier eben nicht. Das, was man so aus dem Fernsehen von der Tour de France kennt, wo sich die Leute dann scheinbar auch drauf gefreut haben. Und ja, und also es ist tatsächlich schon auch ziemliche Vorfreude, auch wenn man natürlich das Gefühl hat, dass die Leute nicht wirklich alle wissen, was jetzt eigentlich genau da abgeht. Aber auch da gibt's eigentlich eine ganz nette Anekdote. Ich habe gestern Abend noch mitbekommen, wie so eine Jugendgruppe in Bonn darüber gesprochen hat, was am nächsten Morgen hier bei ihnen in the Hood quasi vor der Haustür abgeht. Und da ging es dann darum, ja, die Tour de France ist da, die Tour de France ist da. Ja, also so wirklich ganz genau wissen tun es die Leute nicht, aber sie gucken sich's trotzdem an.
Und dann werden sie es im nächsten Jahr spätestens wissen, worum es dann genau geht bei der Deutschlandtour. Aber ist ja klar, viele, die eben sich nicht regelmäßig für Radsport interessieren, die setzen Radsport einfach mit der Tour de France gleich. Und zumindest der Ausrichter ist ja gleich.
Ja, das eben genau. Also der Ausrichter ist ja derselbe und da erkennt man auch viel wieder. Also ich meine, selbst die Grafiken jetzt im Roadbook und so weiter, an so Dingen erkennt man schon wieder, aber auch an der Organisationsstruktur, wie gut durchdacht viele Dinge sind, erkennt man wieder, dass eben die ASO hier ihre Finger im Spiel hat. Es sind auch viele Mitarbeiter von der ASO da in den Etappenorten, was die Absperrungen angeht, was jetzt den Zutritt zum Startbereich, wo man die Akkreditierungen braucht und so weiter, da kommt man teilweise mit Französisch weiter als mit Deutsch. Mhm. Also heute Morgen zum Beispiel bin ich im Wissen, dass es die falsche Richtung war, aber ansonsten hätte ich einen Umweg von 2,5 Kilometern fahren müssen, da bin ich aus der falschen Richtung an den Startparkplatz rangefahren und ja, wurde freundlich auf Französisch darauf hingewiesen, dass ich doch bitte die richtige Seite wählen sollte. Also allerdings von einer Person, die ich von der Tour de France auch kenne. Also der wusste, dass ich ihn verstehe.
Aber es gab kein Erbarmen, du musstest trotzdem dann wieder zurückfahren.
Ja, ich musste außenrum. Aber so ist es eben. Die ASO hat da ihre genauen Pläne, allerdings sind die halt auch tatsächlich so gut durchdacht, dass es halt so dann auch perfekt funktioniert. Wenn man sich dran hält, dann ist der Ablauf super. Wenn man sich nicht dran hält, kann es halt auch mal zu Problemchen kommen. Und letztendlich will man nicht da im Weg rumstehen, wenn die Fahrer dann kommen und man hat dann da geparkt, wo man eigentlich nicht sollte und dann stellt sich heraus, ach Mist, das Auto steht jetzt tatsächlich im Weg rum, dann in die Rolle will man nicht. will man nicht kommen.
Das stimmt, das kann ich verstehen. Diese Situation möchte man dann doch lieber vermeiden. Morgen geht's dann auf die dritte Etappe. Was erwartet die Fahrer dort? Auf jeden Fall erstmal einen Start an einer sehr historischen Stelle, nämlich in Trier an der Porta Nigra.
Ja, genau. Und dann eben eine Etappe, die eigentlich vergleichbar ist mit der zweiten Etappe. Also es geht wieder sehr hügelig daher und wieder bald es sich dann im Finale in Vormerzig oder Ummerzig rum, besser gesagt, mit einem Rundkurs, mit einigen Anstiegen, einigen Bergwertungen, könnte ein ziemlich ähnliches Szenario geben wie jetzt auf der zweiten Etappe. Das ist genau das, was gewollt ist vom Veranstalter, von der ASO und auch von der Gesellschaftsförderung des Radsports in Deutschland. Das ist genau der Wunsch, dass es eben diese offenen Rennen gibt, wo viele Attacken kommen können, wo aber auch theoretisch eine Sprintankunft möglich wäre, wo einfach es spannend wird bis zum letzten Meter. Und ich hatte mit Fabian Wegmann im Mai darüber gesprochen, der ja an der Streckenplanung als sportlicher Leiter des Rennens maßgeblich beteiligt ist, der sich jetzt nicht genau das wünscht, dass es eben bis zur Linie theoretisch sein kann, dass ein Ausreißer vorne ist oder noch eingeholt wird. Und heute war es ja genau das, dass eben auf dem letzten Kilometer dann noch Pollitt von hinten kommt, wieder rausspringt und die anderen hinterher. Also Spannung bis zum letzten Meter, das ist genau das Gewünschte und so geht das Konzept im Moment auch auf.
Und so soll es auch sein und auch die Wertungstrikots werden morgen dann natürlich wieder einiges an Punkten noch da drauf kriegen. 2 Sprintwertungen, okay, das ist noch nicht relativ viel, aber dann haben wir ja auch noch insgesamt 8 Bergwertungen morgen auf der Strecke von Trier nach Merzig.
Sind sogar 8. Ich hab jetzt gar nicht gezählt.
Ja, also sind 8. Ich habe eben nochmal nachgezählt.
Wäre eine ordentliche Zahl auf jeden Fall. Das heißt, im Kampf ums schwarze Trikot mit den weißen Punkten, so sieht's ja hier aus, nicht weiß mit roten Punkten wie bei der Tour de France, wie man das kennt, wird's dann also auch richtig interessant dann auf der Etappe. Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt das Profil gerade nicht vor mir liegen.
Ja, ich habe es hier auf, also es ist sehr, sehr wellig, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Und bei 6 Bergwertungen, da ist schon einiges an Höhenmetern dann morgen zurückzulegen. Insgesamt ja 177 Kilometer lang diese dritte Etappe, über die wir dann morgen hier ausführlich sprechen werden bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Für heute sage ich erstmal wieder vielen Dank an Felix Mattis für seine Berichterstattung vor Ort, für seine O-Ton-Sammelaktion und vor allen Dingen natürlich auch für seine Zusammenfassung des Rennens. Felix, vielen Dank und bis morgen.
Ja, danke dir, Malte. Bis morgen. Einen schönen Abend bzw. guten Morgen für die, die es wahrscheinlich erst zum Frühstück hören.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.